Die Marion geht jetzt mit der kleinen Kindergruppe nach unten zum Tanzüben. Das sind die Kinder, die wissen, glaube ich, Bescheid, na, die da betroffen sind. Geht einfach mit der Marion mit runter und dann übt ihr den. Na denn. Ja, wir wollen hören, was Philipp und Rebecca für uns vorbereitet haben. Danke.
Ja, was für ein Vorbild an guten Worten, die das Lied uns gerade näher gebracht hat. Und so sind eben Gottes Worte, Liebe, Zuspruch, Hoffnung, Ermutigung, Trost, Kraft, Quelle. Und die sollen uns Vorbild sein, diese Worte Gottes, wenn wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen. Und so soll es auch heute in der Predigt um gute Worte und schlechte Worte gehen. Und ich möchte euch jetzt eine völlig frei erfundene Geschichte erzählen, die vor allen Dingen bei euch sicherlich so nie irgendwie passieren wird. Eine Gruppe neuer Musiker steht hier vorne im Gottesdienst und leitet musikalisch durch den Gottesdienst. Und vorher oder bevor die angefangen haben, ist eine Person schon aus diesem Gottesdienstraum rausgegangen und irgendwie schmollt hinten in der Ecke draußen. Als die Musiker fertig sind, kommt sie rein und man sieht schon im Gesicht, irgendwie irgendwas passt nicht und sagt dann, endlich ist es vorbei. Mich schmerzt es, wenn jemand mit ja, so negativer Haltung an eine Sache rangeht. Und ertappt mich selber aber auch oft immer wieder dabei, wie ich, da kommen wir später auch nochmal drauf, statt das Positive zu sehen an den Dingen, erstmal das Negative oder so eigene Gefühle irgendwie so rausplatzt. Weil wie motiviert werden diese Musiker sein, sich nochmal hier vorne hinzustellen. Die Frage ist, die ich mir dabei gestellt habe, sind wir uns bewusst, welche Kraft unsere Worte haben? Das, was wir aussprechen, das, was wir sagen. Und unsere Worte sind eben nicht nur Schall und Rauch, die irgendwie vergehen, sondern die treffen andere. Wir hören ja zu. Und die haben große Wirkkraft. Und die Frage ist eben, wie sollen wir miteinander reden? Und wie gut, dass die Bibel so ein praktisches Buch ist, die uns dazu auch eine Anleitung gibt. Und die wollen wir jetzt miteinander lesen aus Epheser 4. Also wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. In der eigenen Bibel liest sich's immer besser. Verse 29 bis 32. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag eurer Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4, Vers 29 bis 32.
In dem Kapitel spricht Paulus über das Leben als neuer Mensch nach der Umkehr. Und er hat da dieses treffliche Bild, legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an. Kann man sich super vorstellen, wenn du aus dem Garten kommst vom Arbeiten, ne, das dreckige Zeug aus, duschen und wieder schöne saubere Sachen anziehen. Siehst du gleich viel angenehmer aus für deine Umgebung. Genauso ist es auch hier, je mehr vom neuen Menschen bei uns sichtbar ist, desto mehr sind wir ein Geschenk für die Menschen um uns herum. Das, was Paulus hier sagt, ist keine Option. Wenn ihr Zeit findet, kümmert euch doch mal um dieses neue Menschending. Es ist eine Anweisung. Imperativ. Zieht aus und zieht an. Paulus sagt, dass aus dem neuen Leben, wenn wir mit Christus unterwegs sind, auch neues Handeln resultiert, ja zwangsweise resultieren muss. Das ist eine ganz logische Folge. Denn wenn wir mit Christus ein neues Leben begonnen haben, ist ja nicht alles anders, ne? Also ich habe mich bekehrt und trotzdem, ich sehe immer noch aus wie Philipp. Man erkennt mich immer noch wieder. Trotzdem, die Bibel sagt, es ist neu geworden. Was ist neu? Der Geist in mir. Der Teil von mir, der nach Gott sucht, der Teil von mir, der nach Sinn im Leben fragt, der Teil, der mit Gott in Verbindung treten kann, der ist schon völlig neu geworden. An meinem Geist klebt jetzt gewissermaßen der Heilige Geist Gottes dran. Da ist schon alles neu. Und jetzt von innen heraus fängt der Heilige Geist in mir seinen Erneuerungsprozess an und der hört ein Leben lang nicht auf. Und das, was Gottes Geist in dir vollbringt, das hat Auswirkungen auf das, wie du redest. Da zeigt sich das, was in dir ist. Deine Worte zeigen, was dein Innerstes am Ende wirklich prägt. Was da wirklich ist. Jesus sagt es so, es macht nicht den Menschen unrein, was reinkommt, sondern was rausgeht. Technisch gesprochen, wir haben ein Output-Problem. Und Paulus sagt, das ist sogar ziemlich gravierend. Wenn wir den ersten Vers nur angucken, sagt er, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern sprecht, was erbaut, was gut ist, erbaut, notwendig ist, damit Segen bringt. Das Wort faul kennen wir hauptsächlich, wenn jemand nicht fleißig ist. Das meint hier das griechische Wort so viel wie modrig, verfault, unbrauchbar. Wörtlich müsste man sagen, lasst nicht die ganzen modrigen Modderworte aus eurem Mund. Wenn du mal an so einem See bist, ne, wenn es ein bisschen wenig geregnet hat und läufst du so durch den Schlamm, riecht es da fein. Genauso ist es, wenn Leute übereinander reden, da wird richtig Modder übereinander ausgekippt. Das riecht wie Gülle, das ist eklig. Es ist faul und modert vor sich hin. Wenn etwas fault, dann deswegen, weil die Umgebung so ungünstig ist, dass es nicht am Leben bleiben kann. Jetzt im Sommer ist schön zu sehen, wenn du Obst hast, ne, lässt es draußen liegen. Was passiert? Verfault. Es verfault. Das wird braun. Meine Eltern haben einen schönen Apfelbaum im Garten, da musst du hinterherbleiben. Das Zeug fault dir sonst einfach so unter den Händen weg. Und das Phänomen ist sogar noch, das bleibt ja nicht so. Hast eine Kiste mit Äpfeln, alles schön, legst einen fauligen rein, die anderen schön machen den nicht wieder schön, ne? Umgedreht, der Faulige steckt die anderen auch noch mit an. Und genauso, wenn du in eine Kiste mit Fauligen einen guten reinsteckst, wird auch nicht besser mit dem, ne? Also das Faulige, das ist ansteckend, das ist richtig übel, das greift um sich. Und keiner hat Freude dran. Das kann und darf aber immer wieder passieren. Wir können es nicht verhindern, dass solche Dinge vorkommen. Dass das Faulige in uns hervorkommt, dass da Sachen da sind, die so modrig sind. So eklig es auch ist. Wie sollst du jetzt damit umgehen? Das Erste ist, behalte es erstmal für dich. Wenn dir was fault und modert, haben wir immer so das Bedürfnis, das müssten wir jetzt den anderen mitteilen. Wir denken, wir sind gute Deutsche, da ist Meldepflicht. Also geben wir den anderen das mit, wie sehr es in uns modert und kippen es über sie aus. Ganz klasse. Und die sind dann auch noch mit besudelt. Das gehört nicht nach draußen. Zum einen. Zum anderen aber, runterschlucken ist auch keine Option. Wo also hin mit dem ganzen Dreck? Ja, nur, was machen wir mit fauligem Obst? Wegschmeißen oder auf den Kompost, sowas in der Richtung, ne? Es gibt einen definierten Ort, wo das Faulige hingehört. Ist bei unseren Worten genauso. Das ganze faulige Zeug, was aus dir hochblubbert, da gibt es einen festen Ort, wo man es ablädt. Dafür ist der lebendige Gott da. Also alles, was in dir hochkommen will, was du merkst, oh, nicht runterschlucken, nicht über deine Mitmenschen auskippen, sondern dafür sagt Gott, da habe ich immer Zeit dafür und immer Ohr. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass er bereit ist, immer den ganzen Modderkram von uns Menschen mit, an sich zu nehmen, aber er tut es. Da kannst du es loswerden und du wirst frei, du wirst sauber, es muss raus. Und das Modern im Innern, was schon da ist, wird dann sichtbar, wenn du es aussprichst. Das Problem sind nicht die Worte an sich, die sind schon schlimm genug, sondern sie zeigen ja nur den Zustand dessen, was im Innern ist. Irgendwo kommt es ja her. Für mich ist es so, wenn ich merke, dass ich so einen Haufen Blödsinn rede, merke ich, oh, irgendwie ist was faul. Meine Gemeinschaft mit Gott ist zu knapp. Es ist echt so, wenn ich wenig Zeit vor Gott habe, ich erzähle so ein Zeug den ganzen Tag. Und ich merke mal richtig, ich glaube, ich sage am besten gar nichts jetzt. Wird nicht besser. Und ich merke jetzt, du brauchst richtig Zeit vorm lebendigen Gott. Es ist für mich ganz entscheidend. Daraus fließt es ja, dass wir anders reden können. Kommen wir wieder zum Obst zurück. Wenn du dein Obst im Sommer richtig lagerst, moddert es nicht. Wenn du zum Beispiel den Apfel nimmst jetzt, grün und schön wie er ist, legst ihn in den Kühlschrank. Die Wahrscheinlichkeit, dass der ein bisschen hält, ist deutlich größer. Ne? Gibt zwei Möglichkeiten, Obst sinnvoll lagern, im Kühlschrank oder im Bauch. Im Bauch ist auch gut. Ist auch eine super Sache. Also wer heute noch nichts vorhat, Obst essen. Da modert es nicht. Ist bei uns Menschen genauso. Wenn du richtig gelagert bist, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, da wo du hingehörst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in dir moddert, deutlich niedriger. Ist euch schon mal so gegangen, dass ihr Gebetszeit fertig hattet und habt hinterher eine Mordswut auf eure Mitmenschen gehabt? Oder dass nach dem Gebet ihr dachtet, oh, mein Partner müsste mal richtig Streit vom Zaun brechen heute. Heute wäre ein super Tag dafür. Kommt nicht vor, oder? Im Gegenteil. Wenn du im Gebet vor Gott gewesen bist, hast du plötzlich erstaunlich positive Gedanken. Und ich merke immer, die sind so positiv, die können nicht von mir sein. Das muss mir Gott geschenkt haben. So was Gutes hat mir der Herr gegeben. Wenn du richtig gelagert bist, modert es nicht, sondern es kommt Gutes, Erfrischendes, Angenehmes hervor. Also, wie sollen wir es jetzt machen? Ich habe die Worte uns unterstrichen, um die es geht. Sprich, Gutes, das was erbaulich ist und nötig. Unsere Worte sollen ein Segen sein und nicht Fluch. Wenn man die Worte Segen und Fluch im Kern der Kernbedeutung übersetzt, würde es heißen, Segen ist Aufbau, Fluch ist Abbau. Kannst du super merken, wenn du segnen willst, was baut den anderen auf und hilft ihm weiterzukommen? Und wenn du Fluch hast, ist alles, was dem anderen irgendwie runterbringt und zerstört. Wir wollen Aufbau bewirken mit unseren Worten. Was ist gut? Das sind die Dinge, die ich sage, die Gott ehren, die der Wahrheit entsprechen. Wir wollen keinen Klatsch und Tratsch verbreiten, irgendwelche Sachen vom Hören sagen oder irgendwelchen Unsinn. Das zweite ist, ist es erbaulich? Altmodisches Wort, ich weiß, aber es trifft. Nämlich etwas, was aufbaut, was für mehr sorgt. Hilft es dem anderen für sein Wachstum im Glauben? Kommt er dadurch voran? Was ist das Motiv, das ich habe, dass ich mit dem anderen so rede? Ich kenne das zum Beispiel gut, dass wenn ich jemand anders sehe, was mich stört an ihm, dann möchte ich das erstmal mitteilen, gar nicht, weil ich ihm helfen will, sondern weil es mich erstmal ärgert. Und wenn ich mit dem anderen gesprochen habe, ärgert es mich nicht mehr so sehr. Na, dann ist erstmal mein Frust weniger. Bringt es den anderen weiter? Kein Meter. Also, ist die Frage, will ich dem anderen wirklich helfen oder will ich nur unsinnigerweise Dampf ablassen? Das macht es schon mal schwieriger. Ne? Und das Letzte ist, ist das, was ich sage, wirklich nötig? Ist es hilfreich, dass ich dem anderen das sage? Ist der Zeitpunkt günstig? Ich kann euch einen Tipp geben, nach 22 Uhr wurde fast noch kein Problem in dieser Welt sinnvoll gelöst. Weil wisst ihr, was man nachts macht? Man schläft und klärt keine Probleme mehr. Es geht nicht. Ne? Oder kann ich es an dem anderen wirklich verändern? Ich kann natürlich sagen, Mann, du hast aber eine unwahrscheinlich krumme Nase, kannst da nicht mal was dran machen. Aber gut, heute geht sowas auch, aber ganz ehrlich, da kann der ja nichts dafür. Brauche ich jetzt nicht groß drüber reden. Oder ich habe mal jemanden gekannt, der hatte unwahrscheinlich anstrengende Stimmlage gehabt. Zu reden. Nervt mich furchtbar. Kann ich ihm sagen. Und nun? Kommt ihr davon voran? Also, es gibt Sachen, die bringen einfach nichts. Also sind es auch nicht nötig zu sagen. Wie können wir uns das gut merken? So viele Dinge. Gibt als Faustregel eine kleine Geschichte dazu.
Ein Mann kam zu einem Weisen und sagte, höre, das muss ich dir erzählen. Halte ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragte der andere voller Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es gut ist und wahr? Nein, ich hörte es erzählen und so, aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist der Sieb der Hilfe. Ist das, was du mir erzählen willst, hilfreich und baut auf? Zögernd sagte der andere, nein, im Gegenteil. Unterbrach ihn der Weise. So lass auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Notwendig? Nun, gerade nicht. Also, sagte lächelnd der Weise, wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit.
Jetzt denkt man natürlich, darf ich denn gar kein kritisches Wort mehr sprechen? Das Wort im Griechischen, was wir für Aman kennen, Parakaleo, ist ein tolles Wort. Gott gebraucht klasse Worte, denn es meint sowohl ermahnen als auch ermutigen, herausfordern. Weil Gott gibt es nie die halbe Miete, ne? Gibt immer nur das Ganze. Also egal, ob du jemanden ermahnst oder ermutigt, es soll immer Gott ehren. Es soll den anderen immer fördern und soll der Notwendigkeit entsprechen. Wenn du deine Worte auf diese Weise vom Heiligen Geist schön durchsieben lässt, dann segnest du den anderen. Das betrifft sowohl die Menschen, mit denen ich rede, als auch Menschen, über die ich rede. Meistens sind wir ja daran noch besser, ne? Über andere zu reden als mit ihnen. Mit ihnen ist meistens besser, vertraut mir. Und auch hier ist die Frage wieder, segnet es den anderen? Bringt es was? Passt es durch die drei Siebe, die der Heilige Geist uns geschenkt hat? Wenn es da durchpasst, dann geht es gut. Und zum Thema Ermahnung, meine Faustregel, wenn es aufhört, mir Freude zu machen, den anderen ermahnen zu wollen, weil ich im Recht bin, dann fange ich an zu ermahnen. Solange mir es noch ein bisschen Freude macht, weil ich gerne Recht habe, lass es meist lieber sein. Leider macht es mir noch zu oft Freude, also ich muss noch arbeiten. Denn das Ganze hat richtig Konsequenzen. Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Paulus geht noch weiter. Es sind nicht nur unsere Mitmenschen betroffen von unseren Worten. Das ist ja noch irgendwie logisch, dass das so ist. Auch der Heilige Geist reagiert darauf richtig. Gott gibt uns ja seinen Geist, wenn wir zu ihm umkehren. Und ab da beginnt er sein Veränderungswerk, hatten wir ja schon gehabt. Und als Menschen, die wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, sind wir als Gott gehörig markiert, versiegelt. Und entsprechend sollen wir auch nach Gottes Willen und Maßstäben leben, ist ganz klar. Wenn wir also nicht die Siebe des Heiligen Geistes für unser Leben anwenden, da wird es eng. Das trifft nicht nur Menschen, das trifft auch den lebendigen Gott. Paulus sagt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also das ganze faulige Geschwätz, was wir so haben, ist kein Kavaliersdelikt, machen doch alle halb so wild, sondern stell dir vor, du bist im Heiligtum Gottes und hast so ein Güllefass mit dabei und drehst einmal kräftig auf. Das passiert, wenn aus unserem Mund fauliges Geschwätz kommt. Ist eine eklige Vorstellung, aber genau das ist es, das trifft den Punkt. Der Heilige Geist wird traurig, tief betrübt und kann sich damit nicht verbinden. Nicht umsonst weist Paulus auf die Erlösung hin. Er sagt, du bist viel zu teuer erkauft, als dass du Sünde in deinem Leben einfach so mal nebenher dulden könntest. Geht nicht. Dieses Wort betrübt, meine tiefste Betroffenheit, meint einen Zustand von großem Schmerz. Da geht also richtig was ab in der geistlichen Welt. Es ist nicht Kindergeburtstag, wir reden um die großen Dinge hier. Wenn dir Gott dir also heute zeigt, dass in deinem Leben Worte sind, die in diese Richtung wirken, gibt es nur eine Lösung, total einfach bei Gott. Kehr um von deinem bisherigen Verhalten und lass dich von Gott wieder neu einnorden.
Ja, war jetzt zu weit. Und so steht in Vers 31, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Diese Neueinordnung, die Umkehr, zeigt sich eben genau darin, dass wir diese leidenschaftlichen Emotionen der Bosheit eben nicht leben. Ich habe nämlich keinen Grund mehr, mich in diesen Dingen zu suhlen. Ja, es kann sein, dass mich Worte oder auch Handlungen von anderen schlimm getroffen haben, aber ich kann und soll sie sogar in Christus zurücklassen. Genau das ist Umkehr, ich lege das ab. Ja, Bitterkeit. Das ist so das Erste, was die Bibel nennt. Das ist, wenn in mir so was gereift ist, was mich frustriert und mich in Folge auch krank macht. Ich habe neulich ein Gespräch mit einer jungen Mutter gehabt, deren Tochter hat man leider erst nach 1,5 Jahren festgestellt, dass sie allerschwerste Form von Mukoviszidose hat. Und die war mehrmals jetzt auf der Kippe, ob sie stirbt oder nicht, und sie behält einfach nichts drin und so weiter. Und ich rede so mit ihr, und dann hat sie wirklich dem Arzt alle Schuld gegeben, der das nicht gecheckt hat. Und die hatten 3 Kinderärzte so in diesen 1,5 Jahren, und irgendwie alles, keiner hat richtig hingeguckt und überhaupt. Und ja, das ist total blöd, das verstehe ich. Das ist ein Riesenschmerz, man hätte es nicht ändern können. Das ist eine Erbkrankheit, aber es hätte ihnen geholfen, schon früher zu wissen, was man vielleicht machen kann, und keine Ahnung. Aber infolgedessen, dass sich so auf den Arzt schimpft und so eine Bitterkeit hat, sie wird krank. Die hat Rückenschmerzen, kann nachts nicht mehr schlafen, ist völlig durch den Wind. Und mich hat es so geschmerzt, weil das war so wirklich so ein Beleg, was schlechte Worte machen. Diese Bitterkeit. Und ich sehe das, die nimmt zu ohne Ende, einfach weil diese Bitterkeit in ihr so Raum gewinnt. Und es tut mir so leid. Und es war mir so ein Beispiel, nee, ich will diese Bitterkeit ablegen. Grimm als zweites Wort. Das ist so ein ganz heftiger Gefühlsausbruch mit der Absicht, sich zu rächen. Ich kenne das manchmal, dass ich dann denke, so, oh, ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch. Oh, eigentlich. Ja, das mag mein alter Mensch noch in mir sein, aber ich muss dem ja nicht nachgehen. Die Entscheidung treffe ich. Und je öfter ich es schaffe, diesem Impuls nicht nachzugehen, umso weniger wird dieser Grimm überhaupt in mir Raum gewinnen. Das glaube ich ganz fest. Und Zorn, das ist was so, ja, aus Sünde und aus Selbstsucht herauskommt, so wie der alte Mensch eben ist. Das Problem mit dem Zorn ist nur, der macht alles nur noch schlimmer. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr aus Zorn irgendwann freudestrahlend rausgegangen seid? Also ich nicht. Das hilft also zur Lösung des Problems auch nicht. Wenn ich zornig werde, vielleicht sogar jähzornig, noch schlimmer. Es hilft nicht. Als letztes noch Lästerung. Das ist so die übelste Art der Verleumdung, mit der ich den Ruf des anderen wirklich schädige. Oder auch unheilig über Heiliges spreche. Und vielleicht sogar Gott und sein Wirken verspotte. Das sollen wir genau nicht. Wir haben es vorhin gehört, was gut, was notwendig, was erbaulich ist, reden. Und eben nicht verleumden und dem anderen schaden. Davon soll ich mich eben fernhalten, weil das völlig meiner neuen göttlichen Kreatur widerspricht. Das hat nichts mit Gott gemeinsam. Und jetzt ist aber das Problem, ja, diese Gefühle, die kommen manchmal hoch, weil die Umstände so sind. Oder weil auch mein Charakter ein bisschen so ist. Ja, mich kann auch in einem Moment was verletzen. Vielleicht, weil man schlecht kommuniziert hat, weil Erwartungen falsch waren, warum auch immer. Aber das Tolle ist, mit ein bisschen Abstand kann man auf die Situation objektiver draufschauen, kann das analysieren, und dann gewinnt dieser emotionale erste Impuls, auch der verliert an Bedeutung, weil ich Abstand dazu habe. Daher macht es Sinn, dass man Problematisches eben nicht sofort klärt, sondern vielleicht sogar eine Nacht drüber schläft. Dass man eine Runde um den Block geht oder was ihr für Strategien da habt. Was da aber trotzdem wichtig ist, erklärt uns Paulus einige Verse vorher. Und ich glaube, ihr kennt die Stelle, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Da steht nicht, sprecht mit derjenigen Person, bevor ihr schlafen geht. Sondern was wir machen sollen, ist den Zorn beim lebendigen Gott ablegen. Diese negativen Gefühle, wie wir schon gesagt haben, nicht in uns hineinfressen. Sondern was, wenn wir darüber mit Gott ins Gespräch kommen, passiert ist, dass er uns führt und leitet und uns den richtigen Augenblick zeigt, an dem das geklärt werden soll. Ja, eine schwierige Situation muss man und darf man manchmal klären. Aber bei kritischen Rückmeldungen macht es manchmal Sinn, innezuhalten. Und der Philipp hat neulich unser Auto einräumen müssen. Also wir haben einen Fabia, der ist relativ klein, und er sollte unten der Doppelfahrradanhänger rein und drüber noch das Mountainbike. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht die ganze Rückbank umklappen kann, weil ja der Paul auch noch mitfahren muss.
Das sollte noch deutlich mehr rein, ne?
Also ja, und tausend andere Sachen auch noch. Genau, und wie ich gehört habe, also ich habe es Gott sei Dank nicht erlebt, ich war oben und habe mit dem Paul gespielt, war da ein ziemlich wütender Moment auf mich, und weil wir das auch irgendwie nicht so klar kommuniziert hatten, ob das jetzt wirklich so sein muss und ja, überhaupt.
Es war irgendwann die Frage, ob noch Sachen auch in unserer Wohnung verbleiben oder alles ins Auto muss. Also.
Ja, und in diesen negativen Gefühlen, und das war so eine Erkenntnis, wo Gott zum Philipp gesprochen hat, und ich finde es stark, deswegen gebe ich euch das so weiter, weil ich glaube, das ist echt vom Herrn. So eine Strategie, wie man mit solchen Alltagssituationen umgehen kann, ist erstmal atmen. Atmen. Einmal tief durchatmen. Dann, wir hatten es schon, beten. A, B. Einfach beten, mit dem Herrn im Gespräch sein. Und dann, nicht C, sondern E, eine Entscheidung treffen. Es ist alles reingegangen. Warum spielen Jungs Tetris? Damit sie solche Autos beladen können. Das war super. Ich konnte dann mit Paul heimradeln. Von daher, das hilft mir, diese ABE-Maßnahme, wenn ich im ersten Impuls hätte auch hochrennen können und mich erstmal zur Sau machen können. Hätte die Situation aber nicht gelöst. Ja? Darum, solange ich auf eine Person wütend bin, ermahne ich sie nicht in dem Punkt, mit dem sie mich wütend gemacht hat. Das ist ein komplexer Satz, ich lese es nochmal. Solange ich auf eine Person wütend bin, ermahne ich sie nicht in dem Punkt, mit dem sie mich wütend gemacht hat. Genauso wichtig ist es aber, nicht zu lange mit einer Rückmeldung zu warten, weil was ein halbes Jahr vorbei ist, ist vorbei. Ja? Und in der Zeit wächst in mir viel Bitterkeit, und das wollen wir ja genau nicht. Also das muss schon irgendwie was sein, was zeitnah ist. Und das Gute ist, wenn wir mit Gott drüber im Gespräch sind, zeigt er uns den richtigen Zeitpunkt. Und ich mag dieses Wort, dieses griechische Wort dafür, Kairos. Das ist der richtige Zeitpunkt, den Gott festsetzt. Und der ist zeitnah, der ist nicht in einem Dreivierteljahr. Und wir hatten, vor eineinhalb Jahren haben wir unsere großen Weihnachtsgottesdienste vorbereitet und waren in der Besprechung. Und dann hatte ich, es war eigentlich nur ein Missverständnis, was zwischen Philipp und mir war, aber ich habe mich so degradiert gefühlt. Und diese negativen Gefühle kamen auf. In der Situation, das vor den anderen zu klären, macht keinen Sinn. Auf der Heimfahrt habe ich gemerkt, es war, ich glaube, 23:30 oder was, das zu klären, habe ich gedacht, da werde ich jetzt verletzend, da werde ich böse, da werde ich zickig, das hilft uns jetzt irgendwie auch nicht weiter, außer dass dann vielleicht eine Ehekrise kommt. Und was ich da gelernt habe, war wirklich in dem Moment, ich konnte mit dem Philipp nicht mehr so sprechen, weil ich echt sauer war. Aber mit dem Herrn sprechen geht immer. Und dann war am nächsten Tag, war das innerhalb von einer halben Stunde, dieses Missverständnis geklärt, in aller Ruhe. Und ich glaube, in der Nacht, wir hätten noch 3 Stunden diskutiert und uns viel mehr verletzt. Und das war mir echt so eine Lehre, das beim Herrn diese negativen Gefühle abzugeben, in ihm, mit ihm zu schlafen, zu ruhen, Kraft zu tanken und dann die Dinge anzugehen. Das ist umso wichtiger, wenn, wie ich, du ein impulsiver Mensch bist. Und ich möchte den Heiligen Geist nicht traurig machen. Das ist überhaupt nicht meine Absicht. Deswegen mache ich uns Mut, diesem ersten Impuls eben nicht nachzugehen. Und es hilft, ich habe es eingangs schon mal gesagt, vielleicht wirklich auch auf das Positive zu schauen. Auch in diesem Gespräch, in der Vorbereitung auf diesen Weihnachtsgottesdienst, da gab es viel Positives. Und das zu sehen, wo er mich auch in dem Gespräch wertgeschätzt hat, manchmal ist es nur so ein kleiner Satz, den man völlig auf dem falschen Ohr versteht. Und den Blick zu wenden, sondern auf das Positive zu schauen, weil in fast jeder Situation passiert was Positives. Und das dann hervorzuheben. Und dann gewinnen negative Gefühle eben nicht so viel Raum in mir. Ihr kennt den Spruch, loben zieht nach oben. Und alles Negative zieht nach unten, und so eine Haltung. Und wenn ich das vor Augen habe, überlege ich noch viel bedachter, wo und wie ich meine Gedanken dazu einbringe. Dann sind die Worte gewählter und eben nicht beleidigend. Darum müssen wir beten, dass Gott uns eben diese Kairos-Momente schenkt in so einer Situation. Dass sein Geist uns weise leitet und wir dann viel nachhaltiger sind. Weil ein Konflikt ist nicht das Problem, nur wie wir damit umgehen. Und ich habe neulich in einer Zeitschrift gelesen, dass auch ein Ehepaar eben einen ganz schlimmen Konflikt hat. Und in dem Moment, wo sie angefangen haben, darüber zu sprechen, hat ihre Ehe noch viel mehr Intensität gewonnen. Und das ist das Tolle, wenn wir mit Gott Beziehungen mit Gott in Beziehung sind und diese Konflikte angehen, dass dann Beziehungen intensiver werden.
Ja.
Jetzt.
Wie sollen wir also nun untereinander sein? Seid freundlich, herzlich, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir sehen schon, was uns Paulus hier zumutet, ist eine völlig andere Art des Umgangs. Das gibt es sonst so in der Welt nicht. Und ich erlebe das immer wieder, wenn Menschen bei uns in die Gemeinde kommen, zum Glauben kommen, sagen sie, das ist ja unfassbar, wie ihr miteinander umgeht. Das kann ja nicht sein. Wenn man länger drin ist, denkt man immer, boah, ihr seht uns ganz schön positiv. Aber ist ja klasse, wenn sie den Kontrast wahrnehmen. Ich erlebe sogar, dass Menschen Christen werden und sagen, mir ging es erstmal viel schlechter als vorher, weil ich erstmal begriffen habe, wie übel der Umgang im Rest der Welt ist. Gott hat mir erstmal die Augen geöffnet, in was für eine Umgebung ich eigentlich leben musste bis hierher. Das hat Leute manchmal echt deprimiert. Gott fordert uns echt heraus. Und damit wir das wirklich verstehen, fasst es Paulus nochmal zusammen, wie das laufen soll. Und er beschreibt hier eine Atmosphäre, eine Grundhaltung, die unter uns herrschen soll. Von Freundlichkeit, Herzlichkeit und von Vergebung. Ein grundsätzliches Wohlwollen dem anderen gegenüber, auch eine Bereitschaft, die Schwachheiten des anderen zu tragen, gehört da voll mit dazu. Denn es ist klar, in der Gemeinde geht es nicht ab ohne Scheitern. Ihr kennt den Spruch, aber ich finde den super, wenn du die perfekte Gemeinde suchst ohne schwache Menschen, müsstest du oder müsste ich als Erster austreten, weil wir passen dann da nicht mehr dazu. Das ist so. Du kannst es nicht ändern. Und umso wichtiger ist, dass wir sagen, gerade Gemeinde muss der Raum sein, wo Scheitern möglich ist, aber wo viel Platz ist für Vergebung und für Gnade. Wir hatten auch eine Situation gehabt mit einem Ehepaar, das wir echt sehr schätzen, und wir haben mit denen ein Projekt gearbeitet und es hat, ich würde mal sagen, geknirscht und gebälkt, ist so die vornehme Formulierung. Also sie hatten richtig, richtig Konflikt da drin. Wir erleben das übrigens immer wieder. Wenn wir für Gott was wagen und vorangehen, dann knirscht's. Ist auch nicht komisch, ne? Wenn du für Gott vorangehst, gibt es immer irgendwie einen, der Sand ins Getriebe streut. Ein Feind Gottes, der an nichts mehr Freude hat, als wenn die Kinder Gottes statt gemeinsam vorangehen, aufeinander schießen. Und irgendwann habe ich gedacht, dieses Spielchen spiele ich nicht mehr mit. Wir waren alle völlig am Ende, hatten keine Zeit und keine Kraft und wir haben gesagt, wir gehen jetzt zu denen hin und wir gehen nicht eher wieder aus ihrer Wohnung weg, bis das geklärt ist. War erstmal nicht so entspannt, aber es war saugut hinterher. Und es hat einen dermaßen Durchbruch in der Beziehung gegeben, wir haben einen dermaßen Segen erlebt in dem, was wir getan haben, zu entlarven, hey, was ist eigentlich hier gerade unter uns? Hier spielt einer ein Spielchen mit uns und wir sind überhaupt nicht gezwungen, das mitzuspielen. Wir treten aus, indem wir sagen, wir vergeben. Ha! Wir lassen uns nicht mehr länger gegeneinander ausspielen, sondern hier ist Raum für Vergebung und für Gnade. Das entsteht aber nicht einfach so, davon geht auch Paulus nicht aus, sondern er weiß, dass es ein Prozess ist. Im Text heißt es wörtlich, werdet unter euch freundlich. Je mehr du dich entscheidest, die Geschwister um dich herum anzunehmen, desto mehr wird so eine Atmosphäre entstehen. Ich erlebe das oft beim Abendmahl, dass mir Gott sagt, und übrigens, ich bin für dich gestorben, aber für Bruder X und Schwester Y, die dir gerade echt Mühe machen, schon auch noch. Fällt dir was auf? Und dann muss ich mich wieder entscheiden, sie zu lieben und merke, dass es gut ist. Aber das geht nicht von uns heraus. Wir sind nicht so. Wir sind nicht so klasse. Aber Gott ist es. Und darum bezieht sich Paulus auf das, was uns überhaupt erst zusammengeführt hat. Die gemeinsame Erfahrung des liebenden und gnädigen Gottes. Und es sind drei Sätze, die haben sich in mir so richtig in die Seele eingebrannt, deswegen möchte ich es euch sagen. Weil er dich liebt, kannst du andere lieben. Weil er dir dient, kannst du anderen dienen. Und weil er dir vergeben hat, kannst du auch anderen vergeben. Und damit kann man das ganze Thema wieder prima runterbrechen. Je mehr wir von Jesus geprägt sind und seine Art und Weise bei uns sichtbar wird und wir die in uns aufnehmen, desto mehr prägt uns das. Ihr kennt ja den Spruch, der Umgang färbt den Charakter, Umgang mit Jesus färbt auf dich ab, da kannst du gar nichts machen. Das ist so. Am Ende geht es immer darum, was in dir lebt. Und je mehr das vom Wesen Christi und seinem Wort geprägt ist, desto mehr kommt es raus und wird sichtbar. Wie gesagt, ihr erinnert euch an mein Obstbeispiel. Obst gehört im Sommer in den Kühlschrank oder in den Bauch. Menschen gehören in die Gegenwart Gottes. Ob Mensch oder Frucht, falsche Lagerung bewirkt Fäulnis. Und deswegen können wir hier auch wirklich anders gehen. Obwohl das Thema natürlich immer herausfordernd bleibt. Es wird immer wieder Situationen geben, da reiben wir uns aneinander, da gibt es richtig Knatsch, wo wir uns übereinander ärgern. Wir denken an das Eingangsbeispiel, gerade der ganze Bereich Musik im Gottesdienst, da könnte ich jetzt sagen, lass uns mal erzählen, was wir zum Thema Musik in Gemeinden erlebt haben. Da hat bestimmt jeder von uns schon mal irgendwelche Knatschgeschichten erlebt. So ein Klassiker, ne? Und gerade das ist das, wo wir sagen, in der Kraft Gottes darfst, kannst und wirst du anders reden und handeln. Nicht nach dem ersten Impuls, sondern im richtigen Moment Gottes, im Kairos-Moment, durch die Siebe des Heiligen Geistes, gut, erbaulich und nötig und immer mit der Bereitschaft zur Vergebung. Das erzeugt eine Atmosphäre von Freundlichkeit und Herzlichkeit. So ehrt es Gott und segnet die Menschen. Gott will deine, meine, unsere Worte erneuern. Lass dich darauf ein. So wie wir es vorhin gesungen haben, Worte der Liebe, Worte des Lebens, diese Worte will Gott in uns hineinlegen. Und dazu dürfen wir uns aufmachen. Und wie könnten wir das besser tun? Indem wir die besten Worte aussprechen, die möglich sind. Indem wir Gott anbeten. Das wollen wir jetzt machen. Uns Zeit nehmen, den lebendigen Gott anzubeten, die neuen Worte einzustudieren, die künftig uns prägen sollen. Denn es gibt nichts Besseres, was über unsere Lippen kommen kann, als die Worte der Anbetung. Darum lasst uns die guten Worte sprechen.